Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
Und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über wenig anderes und treffen uns alle zwei Wochen hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause und starten direkt mit einem Special. Es soll heute nämlich nicht wie sonst um einen Film gehen, sondern gleich um zwei, beziehungsweise eigentlich auch noch um viel mehr, denn wir sprechen über das Internetphänomen Barbenheimer. Ja, Barbie und Oppenheimer, die beiden Filme mit dem zeitgleichen Veröffentlichungstermin diesen Sommer, haben einen ganz schönen Hype ausgelöst. Auch ein Hype, der weit über sozusagen die beiden einzelnen Filme hinausgeht. Es ist vermutlich das meistbesprochene Thema dieses Kinosommers gewesen. Es gibt unzählige Artikel, Substacks, Instagram-Stories, Podcasts und sowieso Memes dazu. Also haben wir uns gedacht, ja, da müssen wir auf jeden Fall auch noch eine Folge zu machen. Ja, ganz nach dem Motto, es ist schon alles gesagt, aber nicht von jedem. Georg, ich bin sehr gespannt, besonders diesmal. Was du so, vor allem, weil wir uns jetzt mehrere Monate nicht gehört haben.
Ja, voll.
Du warst im Urlaub, ich war im Urlaub. Und dann auch noch dieses coole Thema, wie ich finde. Also ich bin sehr gespannt, was du so zu sagen hast und wie du dieses Internetphänomen wahrgenommen hast. Und ich freue mich sehr auf diese Folge.
Ja, sehr schön. Genau, wir haben ja auch eben im, man nennt es dann hochtrabend Vorgespräch, kurz festgestellt, dass wir wirklich zum allerersten Mal auch wieder miteinander sprechen seit der letzten Folge, ungefähr 2 Monate her.
Genau.
Und ich habe auch gerade so ein bisschen das Gefühl, ich habe vergessen, wie Podcasten geht, aber wir kommen auf jeden Fall schnell wieder rein. Und dein Vorschlag war ja Barbenheimer und ich glaube, dann war es so, dass ich auch zu dem Zeitpunkt schon Oppenheimer gesehen hatte oder Oppenheimer sehen wollte und noch nicht mal, vielleicht ist das mein Einstieg, noch nicht mal vorhatte, Barbie wirklich zu gucken, weil das Phänomen Barbenheimer in meiner Blase nämlich gar nicht so groß vorkam tatsächlich. War es denn bei dir ganz anders?
Interessant. Ja, es war ganz anders.
Ah, wow.
Es war also schon lange vor dem Kinostart dieser beiden Filme ein Riesenthema in meinem Feed, aber bevor ich darauf und auch auf meine persönliche Erfahrung damit eingehe, vielleicht vorab: Ich könnte mir vorstellen, gerade weil du es gerade gesagt hast, dass selbst cinephile Menschen gar nicht unbedingt alle das so vielleicht genau wissen, was eigentlich Barbenheimer ist. Deswegen vielleicht ein paar einleitende Worte
auf jeden
dazu.
Fall. Also mir wurde auch die Frage gestellt, ob Barbenheimer noch ein dritter Film wäre.
Also deswegen, ich sage ein paar Sätze dazu. Barbie und Oppenheimer, das sind zwei große Studioproduktionen gewesen. Die haben den gleichen Starttermin bekommen.
Ja, zufälligerweise, ne?
Zufälligerweise, genau, das ist auch witzigerweise in Deutschland einen Tag vor dem US-amerikanischen Start gewesen. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, auch der springende Punkt, mit einer der springenden Punkte könnten eben diese Filme auch in Genre und Tonalität eben nicht unterschiedlicher sein. Und ich weiß nicht, ob es das ausreicht, vielleicht werden wir darauf auch noch später der Sache mehr auf den Grund gehen, ob das jetzt wirklich der einzige Grund war, warum sich das dann so entwickelt hat. Es hat dann so eine Eigendynamik entwickelt. Das Internet hat sich überschlagen mit Memes, aber auch mit so Fake-Trailern und Fake-Filmplakaten, die so mit AI generiert wurden. Und es gab eben auch eine Barbenheimer-Challenge. Also ganz kurz, Barbenheimer ist ein Kofferwort. Das muss ich sag's noch kurz, aber es ist kein eigener Film. Es ist Barbie und Oppenheimer zusammengenommen. Es gab eine Barbenheimer Challenge und die bestand eben darin, beide Filme hintereinander am Release-Tag zu schauen. Ja, und wie das so ist mit diesen Sachen im Internet, ich liebe ja sowas total. Man fragt sich hinterher, wie ist es dazu gekommen und wer hatte zuerst die Idee und so, das lässt sich alles teilweise rekonstruieren, weil es, glaube ich, auch ein bestimmter Twitterer war und in einem bestimmten Artikel dann das erste Mal Barbenheimer beziehungsweise Oppen-Barbie, weiß nicht, genannt wurden. Also es gab tatsächlich beide Varianten. Aha. Aber ja, sowas finde ich einfach ganz faszinierend, wenn sowas eben nicht von einem Marketing-Team, wenn es von einem Marketing-Team gemacht worden wäre, wäre es irgendwie auch so kommunikationstechnisch absolut genial gewesen, aber war es eben nicht so und dann wird es eben noch schwieriger zurückzuverfolgen und bleibt irgendwie so ein Mysterium. Das finde ich irgendwie auch ganz, ganz charmant daran.
Ja, ich glaube, es lohnt sich auch im späteren Verlauf nochmal drüber zu sprechen. Ich habe da so ein paar Gedanken dazu, was neben den ganzen Unterschieden, aber auch die Gemeinsamkeiten von den Filmen sind. Also ich glaube schon, dass die Filme
super gerne
auch Dinge verbinden, eher auf so einer Haltung zu Gesellschaften oder Manifestationen von Kapitalismus letztendlich. Also ich glaube, darüber lohnt sich auf jeden Fall gleich auch nochmal zu sprechen. Ja, spannend.
Ja, und lass uns darüber sprechen. Und ich denke, was wir auch noch alles vielleicht beackern könnten, wären sowas wie, ja, was ist eigentlich die popkulturelle Relevanz dieses Hypes? Wie hat der in welcher Bubble stattgefunden? Was ist auch der wirtschaftliche Aspekt? Kann Barbenheimer dem Kino helfen, das Kino aus der Krise so ein Stück weit rausführen, die Besucherzahlen wieder nach oben treiben? Ja, und dann sprechen wir bestimmt eben auch noch über unsere Kinoerlebnisse und vielleicht geben wir auch noch eine kleine Kurzkritik und dann ist das Jahr auch schon vorbei und wir können
in die nächste Sommerpause gehen. Ja, schön.
Ja, ich weiß auch nicht, was wir uns da vorgenommen haben. Wir quatschen einfach ein bisschen und hoffen, ihr habt Spaß, uns zuzuhören.
Ja.
Aber vielleicht die erste Frage an dich, Georg. Hast du denn überhaupt die Barbenheimer Challenge angenommen und bist in beide Filme gleichzeitig gegangen? Nee, hast du ja eben schon am Anfang verraten, dass das gar nicht der Fall war.
Genau, ich kann es auch gerne nochmal beantworten.
Ja, erklär doch nochmal, wie es genau war. Wann warst du wo?
Nee, tatsächlich habe ich mir die Filme getrennt angeguckt. Ich glaube auch, es wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel gewesen, das am Stück anzugucken. Obwohl es ja auch in Berlin diverse Kinos als Double Feature, glaube ich, gezeigt haben. Ich hatte aber, und ich glaube, so ist überhaupt meine Lust auf Oppenheimer vielleicht entstanden, weil ich ja auch kein wahnsinnig großer Christopher Nolan-Film-Fan bin, per se, dass er aber in 70 mm im Delphi gezeigt wurde. Und ich wollte unbedingt eigentlich den Film dort gucken und dann haben aber Freunde gefragt, ob ich mitkommen will ins Kino international und da war ich dann. Und das war auf jeden Fall auch eine Art Happening. Ich finde sowieso, wie eigentlich alle Vorführungen im Kino international, ich glaube, weil der Raum so groß ist und irgendwie halt der Raum auch so, ist es immer fast so eine Art, ja, Performance-Geschichte. Das war ja bei Tar genauso. Also es wird wahnsinnig viel dabei gegessen, auch bei Oppenheimer. Die ganzen Leute haben alle so viel Popcorn gegessen. Ja, wahnsinnig. Und also ich hatte, glaube ich, das will ich sagen, eigentlich dort die Erfahrung, die ich dann von Barbie erwartet hätte, als ich bei Barbie war. Da war ich nämlich deutlich später. Und als ich Barbie geguckt habe, was ja, das musst du, glaube ich, gleich erzählen, wo ich auf jeden Fall gehört habe und auch von Freunden weiß und Freundinnen, die zum Teil auch in Pink verkleidet beim Film waren, war ich in der Vorführung von Barbie, wo ich in einem großen Kinosaal mit genau drei anderen Menschen saß. Aber ich glaube, vielleicht war ich einfach spät dran. Und trotzdem war die Stimmung gut. Erstaunlicherweise.
Ja, also bei mir war es echt das Gegenteil. Ich war sogar am Tag vor der Premiere in dem Film in Barbie.
Ah, wow.
Also ich habe auch nicht beide Filme gleichzeitig am selben Tag geschaut. Das wäre mir auch too much gewesen. Aber ich war in Barbie beim Tag vor der Premiere am Mittwochabend und da, kleine Anekdote, es saßen tatsächlich in der Bahn neben mir Leute, wo ich dachte, witzig, die sind ja irgendwie farblich total aufeinander abgestimmt, so eine Gruppe von drei sehr jungen Menschen.
Ja, wow.
Bis mir dann aufgefallen ist, Moment, beim zweiten Mal hinschauen, es ist alles irgendwie mit so pinken Akzenten und dann beim dritten Mal hinschauen habe ich gecheckt, die haben irgendwie auch so ein Barbie-T-Shirt, das obviously ist das irgendwie Barbie-themed. Und dann gehe ich zum Delphi Lux, wo ich mir den Film angeschaut habe und wer steht vor mir in der Schlange? Genau diese drei Leute. Und dann gehe ich irgendwann zu meinem Platz und wo ist mein Platz? Genau neben diesen drei Leuten.
Oh, wow.
Und es war natürlich, waren alle total an diesem Abend passend mottomäßig angezogen und das hat dem Ganzen natürlich auch was Feierliches, wollte ich gerade sagen, schon gegeben.
Ja.
Und ich muss auch sagen, dass das vielleicht ganz grundsätzlich auch das ist, was ich an diesem ganzen Barbenheimer-Phänomen mit am besten finde, ist es, dass es so eine Lust wieder auf Kino gemacht hat, auch durch diese Eventisierung. Ja, der Spaßfaktor wurde durch diesen ganzen Hype, finde ich, so richtig hochgedreht. Und es war auch was wir vielleicht alle gebraucht haben. würde ich fast sagen. So die Kino-Experience, die wir alle lange nicht hatten, auch wegen Corona. Das ganze Kino war ja auch irgendwie dekoriert und überhaupt, also das, ja, das als das Ganze drumherum. Das war schon ein besonderes Kinoerlebnis. Und bei Oppenheimer schon auch, wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie viel das jetzt an den anderen Leuten im Kino lag. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das, da gab es jetzt nicht mehr Reaktionen oder
also,
lautes.
Als ich im Kino war, auf jeden Fall bei, als dann Matthias Schweighöfer Heisenberg war, war auf jeden Fall großes Gelächter.
Ah, okay, witzig. Nee, den Punkt gab es nicht, aber ich hatte schon das Gefühl, was auch mit der Wahl des Kinos von mir, glaube ich, zusammenhing, dazu kann ich auch vielleicht noch zwei Sätze sagen. Ich habe mir gegönnt einen Logenplatz im Zoopalast, Kino 1.
Ah.
Und das war schon echt eine sehr, sehr besondere Erfahrung. Also allein schon diese kleine Tech-Demo, die am Anfang gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du schon mal...
Die kenne ich gar nicht, nee.
Ja, da fährt sozusagen, bevor irgendwas losgeht auf der Leinwand, zeigt einmal das Kino sozusagen, was es kann. Und da werden irgendwie Soundtracks in so einem Medley oder Mashup quasi gezeigt und Sounds kommen von allen Seiten und dabei gibt's Lichteffekte und am Ende kommt wirklich so ein literally Wasserfall vor der Leinwand runter.
Geil. So wie früher dieses Dolby-Ding, was immer kam.
Ja, und jetzt, das Beste ist, ich hatte einen Logenplatz, was bedeutet, ich hatte Service am Platz.
Wow.
Also ich habe mir dann so kleine Gurkensticks, Gemüsesticks mit Kräuterdip
bestellt. Mir Snacks.
Und
man bringe mir Kinosnacks.
Ich hatte inkludiert in meinem Ticket war auch ein Begrüßungsdrink. Es war ein Prosecco mit O-Saft.
Geil.
99% O-Saft. Nee, aber es war trotzdem, das war ein sehr besonderes Erlebnis. Ich habe es halt, und das ist vielleicht auch der Punkt. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, was ist dann wirklich im Kino passiert und wie waren die Leute drauf, sondern es geht auch schon, bevor man überhaupt im Kino ist, darum, wie verhalte ich mich dazu und wie plane ich meinen Kinobesuch und wie, ja, mit welcher Erwartung und Vorfreude gehe ich da rein. Und das,
ja,
finde ich, hat dieses ganze Barbenheimer-Ding bei mir auf jeden Fall auch ausgelöst, dass ich mir dann, ich hätte beide Filme sicherlich irgendwann gesehen. Es ist aber nicht so, als wäre mir, doch Barbie war mir schon wichtig, aber ich glaube, den hätte ich jetzt auch nicht unbedingt sofort gucken wollen. Aber ich wollte dann halt schon auch mitreden oder mitwissend sein. Also ich glaube, Barbenheim hat auf jeden Fall auch so eine Art FOMO-Effekt gehabt.
Ja.
Und ich glaube aber, wäre das nicht sozusagen so konstruiert gewesen, hätte ich jetzt die Filme alleine mir ja irgendwann angeschaut, auf jeden Fall. Aber eben es wäre auch für mich selber dann irgendwie weniger spaßig gewesen, die dann einfach irgendwann zu gucken. Ja.
Ja, also was mir dazu auf jeden Fall noch einfällt, ist, dass in meiner Bubble, man kann ja auch sagen, meinem Freundeskreis, auf jeden Fall Christopher Nolan-Filme immer Thema sind. Also ich glaube, so auf den können sich alle halb Interessierten in meinem Freundeskreis auf jeden Fall immer einigen, dass man sich den auf jeden Fall anguckt.
Ja,
weil das irgendwie ja intelligentes Blockbuster-Kino ist.
Ja.
Also der ist so safe gesetzt.
Das stimmt.
Das, und auch wird natürlich total abgefeiert. Also ich habe auch schon diverse Partygespräche oft unzufriedenstellende Art geführt, wo ich dann irgendwie auch gesagt habe, was mir an Nolan-Film nicht gefällt, und das erntet meistens totales Missverständnis.
Kleiner Einschub, dazu kann man sich übrigens auch sehr gut, darüber sprachen wir bereits, und dazu kann man sich mal zurückklicken in Folge, ich weiß nicht, was es ist, 13 oder sowas, Tenet, wo wir auch über unsere geteilte Unzufriedenheit mit Christopher Nolan und seinem Können oder nicht können, sozusagen Figuren zu schreiben und ihnen Tiefe zu geben. Folge 11.
Genau, Oppenheimer auf jeden Fall. Ja, und Barbie. Ich wollte nochmal fragen, wie oft gehst du eigentlich ins Kino? Vielleicht nochmal die Frage, weil das ist ja am Ende wirklich auch ein Film, oder wie du richtigerweise sagst, ich habe jetzt die genauen Zahlen, müssen wir vielleicht nochmal nachreichen, oder ich meine, jeder kann sie nachgucken, aber das sind ja wirklich wahnsinnige Kinoerfolge, beide Filme.
Ja, ich habe die Zahlen tatsächlich da.
Ah ja.
Und zwar hat, also nur für Deutschland allerdings, in Deutschland, also welcher Film würdest du tippen, liegt hat die Nase vorn aktuell?
Barbie.
Ja, ist auch so. Also Zuschauerzahlen, die aktuellsten, die ich jetzt gefunden habe eben, sind von Anfang August. Und da hatte Barbie in Deutschland 3,7 Millionen und Oppenheimer 2,5 Millionen. Mhm. Zum Vergleich, das finde ich interessant und darauf würde ich eben später gerne noch eingehen, dieses ganze Thema wirtschaftlicher Aspekt und Kino in der Krise. Das sind jetzt, klingen wie krasse Zahlen, ja? 3,7 oder 2,5. Barbie könnte vielleicht jetzt irgendwie noch die 5 Millionen knacken. Und das ist so weit, weit weg von allen anderen Filmen, die dieses Jahr irgendwie gelaufen sind und auch die letzten Jahre. Aber zum Vergleich, Ziemlich beste Freunde hatte über 10 Millionen. Easy, ne? Also die Zuschauerzahlen haben sich seit Anfang der 2000er bis heute halbiert.
Krass.
Sind quasi so 100 Millionen Zuschauer im Jahr, ZuschauerInnen im Jahr weniger. Als noch vor 20 Jahren.
Ich hatte das mal vor einiger Zeit gerade auch über das Programmkino nochmal gelesen, dass bei denen, ich glaube, sogar 2/3 aller Zuschauer weggebrochen seien, seit Pandemie auch nochmal, ne? Also.
Genau.
Oder im Vergleich zu vorpandemischer Zeit. Und deswegen setzen wahrscheinlich auch die York-Kinos zum Beispiel in Berlin, dieser Programmkinoverbund, eben auch ganz massiv auf die beiden Blockbuster. Ne?
Ich habe übrigens da auch bei York zum ersten Mal, also ich folge den York-Kinos auf Instagram und bei denen habe ich das erste Mal von dieser Challenge überhaupt erfahren.
Ah, okay.
Also sie haben das natürlich richtigerweise ja auch für sich genutzt. Und vielleicht noch spannend zu diesem Double-Feature-Ding. Das ist ja eigentlich genau der Gegensatz zum Counterprogramming. Counterprogramming ist ja das, was gemacht wird im Sommer, um sozusagen, damit sich nicht Filme in die Quere kommen. Also, dass eigentlich Filme gezeigt werden, die super unterschiedlich sind, im besten Fall auch zeitlich versetzt, damit man sagt, ja, okay, die gehen in das und die gehen in das und dann kommen wir uns nicht in die Quere. Und das Lustige ist ja, dass jetzt wir über Barbenheimer gesehen haben, dass sich auf jeden Fall, also egal zu welcher Zielgruppe man jetzt gehört, am Ende hat man sich eh beide angeschaut, im Zweifelsfall sogar am gleichen Tag. Also ich frage mich sozusagen, wie sehr ist es eigentlich albern, dass so getan wird, als seien diese beiden Filme so für so unterschiedliche Zielgruppen? Also ich habe zumindest gesehen, dass auch Zahlen belegen, dass es hier wirklich große Überschneidungen gibt.
Glaube ich auch sofort. Also ich glaube sofort, weil ja, Barbie ja für viele auch so ein Nostalgie-Ding auf jeden Fall ist. Also ganz sicher. Ich würde annehmen, dass so ein Film, ich würde mich zum Beispiel, vielleicht hast du diese Daten ja auch parat, ich würde von dir gerne wissen, wie sich die Altersgruppen bei Barbie verteilen. Hast du dazu was?
Oh nee, das habe ich leider nicht recherchiert. Ich kann ja mal gucken, ob ich spontan was finde.
Weil da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Zielgruppe am Ende relativ alt ist. Mhm. Wie wahrscheinlich sowieso die Kinozuschauerschaft älter wird. Auch da hätten wir vorab mal kurz recherchieren können, aber es lässt sich nochmal in den Shownotes nachreichen. Mhm. Und Nolan ja auch ein Blockbuster-Regisseur ist für eben auch, würde auch sagen, wiederum Leute ungefähr in
Millennials.
Unserem Alter, ja für Millennials, genau. Für
Millennials vielleicht auch sogar noch Gen Xer. Lustigerweise ist ja Barbie ab 6 freigegeben, aber ich glaube Kinder sitzen vor dem Film und checken, also das ist kein Kinderfilm.
Das ist kein Kinderfilm. Nee, der ist auch nicht irgendwie doppelt kodiert oder so. Ich glaube, der funktioniert für die Zielgruppe der Leute, die mit Barbie aufgewachsen sind. Also für Kinder der 90er.
Ja.
Ja. Ist das nicht total wahnsinnig, dass tendenziell wahrscheinlich sogar eine Zielgruppe, die, oder ist es wahnsinnig, oder ist es wirklich wahnsinnig, dass eine Zielgruppe, die wahrscheinlich tendenziell in unserer Blase, unseren Freundesgruppen sogar linksliberal versifft ist, linksgrün versifft, dann so Kapitalismus abfeiernd, dann ja irgendwie doch da reingeht und am Ende natürlich doch sich selbst auch zum Marketingvehikel macht. Ne? Also ich will jetzt gar nicht kritisieren, ich finde das nur, das hat mich ja auch an Sex in the City erinnert, wo ich selber nicht verkleidet war, aber wo damals ja auch alle verkleidet waren und wir alle auch viel jünger waren und ich halt damals oder zwischendurch mal auch daran gedacht, an dieses Verkleiden als dann die vier Frauen. Und ja, da geht es ja auch am Ende auch um sexuelle Selbstermächtigung. Aber man könnte ja auch drüber sprechen, wie konservativ die Filme eigentlich sind und so weiter und so fort. Und hatte gedacht, ach krass, dass man das damals gemacht hat. Und jetzt ist man ja aufgeklärter und konsumkritischer und ja, warum? Und ich habe dazu auch einige Erklärungen. Ich will es auch da gar nicht, ich meine das gar nicht bewertend. Ich fand das einfach nur spannend, dass letztlich doch, dass so eine Bereitschaft zu sich selber zum Teil des Marketings machen vorhanden war.
Ja, ja, also ich habe mich das natürlich auch gefragt, auch jetzt in Vorbereitung auf diese Folge. Letztendlich, ich könnte 1000 Kritikpunkte anbringen, auch bei Barbie. Und ich glaube, an allererster Stelle oder vielleicht an zweiter Stelle steht auch dieser ganze Aspekt, ist es alles eine einzige Werbeveranstaltung. Und obwohl sozusagen der Film subversiv genannt wird.
Ja, ich hatte auch gelesen, dass das Greta Gerwig irgendwie selbst in einem Interview gesagt hat. Irgendwie sowas wie make the thing and subvert the thing oder irgend sowas.
Doing the thing and subverting the thing. Ah, ja, dazu habe ich auch ein ganz witzig, dass du es sagst. Ich habe dazu ein ganz gutes Zitat von Christine Smallwood. Die hat darüber in N plus One geschrieben, sowieso eine Publikation, die ich sehr empfehlen kann. Die machen häufig so quasi gruppierte Artikel zu einem Thema. Und da war eben Barbie jetzt das Thema. Und sie schreibt in ihrem kleinen Beitrag: Doing the thing and subverting the thing. I haven't finished working out the details, but I think the rough translation would be getting rich and not feeling bad about it.
Ja.
Also, und beziehungsweise, und dann geht sie weiter und schreibt, or for the viewer, having a good time and not feeling bad about it.
Or for Mattel also. Also das ist ja, es geht ja weiter.
Nein, also die Sachen, die als subversiv irgendwie gehandelt werden, wo es heißt, oh, wie konnte sie diesen Film mit Mattel als Produzenten machen, ist so, ja, okay, Mattel, irgendwie der Vorstand von Mattel wird als etwas tollpatschig und dümmlich dargestellt, so, und als hätten sie nicht Einfluss auf irgendwas. In Wahrheit ist aber Mattel natürlich Eigentümer von Barbie, hat die Verträge hier für diesen Film gemacht, hat 7 Filme produziert, um mehr Barbies zu verkaufen und dann noch mehr Filme in Zukunft wahrscheinlich produzieren zu lassen.
Ja, und auch um die Puppe natürlich zu verkaufen am Ende, ne?
Ja, ja, natürlich,
klar. Total klar. Und ich finde krass, also dann frage ich mich, manchmal tue ich dann irgendwie, weil ich irgendwie Greta Gerwig auch so relativ hoch gehängt habe, tue ich ihr damit irgendwie, also sind das falsch vergebene Lorbeeren oder wie bewerte ich das? Also es verunsichert mich so ein bisschen, mein Blick auf sie oder ihr Schaffen vielleicht auch, weil natürlich der Film, wie du auch sagst, ich kann es noch wiederholen, in keiner Weise wirklich subversiv ist und strukturell eben, und das wäre ja auch ein Punkt, den wir jetzt noch länger besprechen könnten, oder immer wieder auch im Vergleich zu Oppenheimer, auch nicht systemkritisch sein kann, per se nicht. Das ist sozusagen nicht möglich innerhalb des Systems. Und dann fällt mir auch wie Adorno ein, der irgendwie sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und am Ende macht der Film genau das. Er macht sich irgendwie unangreifbar auf eine Weise, indem er sagt, ja, wir kennen ja die ganze Kritik, die entgegengebracht, wir sind uns derer bewusst. Aber genau, wie du sagst, zum Beispiel gerade bei den, und deswegen ist alles gut, oder deswegen das so abgehakt, ne, we get it. So.
Ich finde, wenn ich ganz kurz was einschieben darf, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, führt auch zu weit, aber jetzt völlig Absatz von Filmen, findest du nicht auch, dass das ein Phänomen unserer Zeit auch ist, dass es dann irgendwie reicht, darauf hinzuweisen, dass man ja weiß, dass das schlecht ist? Und dann macht man es aber trotzdem und sozusagen, aber allein die Tatsache, dass man darauf hingewiesen hat, dass man es weiß, macht es okay. Mhm. Also ich weiß, dass Fliegen total schlecht für die Umwelt ist, aber ja, ich kann einfach nicht anders, ich will jetzt irgendwie halt unbedingt, keine Ahnung, auf die Kanaren. Und ich weiß nicht, was das, also das Problem ist nicht, dass Leute was anderes sagen, als sie tun oder dass sie sozusagen in einem inneren Konflikt mit sich selber stehen und sozusagen anders als ihre Überzeugung handeln. Das ist, glaube ich, zutiefst menschlich. Darum geht es mir nicht. Sondern mir geht es sozusagen darum, dass dieses Aussprechen des Ich weiß es, aber wie so eine Art Absolution dann verwendet wird. Und wie so, man sich dann auch doch wieder gar nicht mehr so schlecht fühlt, weil man hat es ja gesagt. 100%. Und sozusagen dieser Akt des Aussprechens hat das dann eigentlich auch schon wieder gut gemacht. Und
100%.
Das ist das, was auch irgendwie hier in diesem Film drin steckt.
Ja.
Auf ganz persönlicher Ebene muss ich aber dann wiederum sagen, ich habe ja auch den Film auch nicht uneingeschränkt gefeiert. Ich habe da auch Kritikpunkte, aber ich fand den schon beim Gucken, der hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich fand den sehr lustig. Ich mag Greta Gerwig sehr gerne. Ich mag den ganzen Cast sehr gerne. Ich fand das Set-Design auch super beeindruckend und auch die Choreografie. Also ich war einfach sehr sozusagen in awe vor dieser tollen Filmemacherin auch, die das gemacht hat. Und natürlich freue ich mich auch, dass das eine Frau ist, die diesen Riesenerfolg jetzt in die Kinos gebracht hat. Mit Mattel als Sponsor. Aber ja, und auf persönlicher Ebene natürlich jetzt mache ich irgendwie das Gleiche. Ich sage sozusagen, mir ist das bewusst, dass das schlecht ist, aber gleichzeitig, ich habe auch schon irgendwie eine persönliche Beziehung auch zu Barbie. Ich habe mit Barbies gespielt, als ich aufgewachsen bin. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, ich finde es auch falsch, wie Barbies aussehen und dass sie ein falsches Frauenbild kleinen Mädchen vermitteln, aber ja, auf persönlicher Ebene glaube ich, wie gesagt, mir hat das jetzt mehr gut als schlecht getan, mit diesen Barbies zu spielen. Also ich glaube, da gibt es ganz viel, viel, viel schlimmere Sachen, die da Einfluss auf meine Sozialisierung als Frau gehabt haben in dieser Gesellschaft. Und ich glaube sozusagen, ja, Kapitalismuskritik hin oder her, wahrscheinlich störe ich mich am Ende des Tages einfach nicht so sehr an Werbung.
Ah, aber das ist ja auch ein Phänomen der Zeit, ne? Gleichzeitig wieder, ne?
Ja.
Also auch keine, wahrscheinlich würde ich auch sagen, ich auch nicht so sehr. Und da erinnere ich mich aber auch wieder an die Zeiten, in der zum Beispiel es total verpönt war, auch so unter Figuren des öffentlichen Lebens irgendwie Werbung zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die gibt's überhaupt gar nicht mehr. Oder ja, ich würde sogar so weitergehen, dass am Ende, wenn wir nochmal über Barbie weiter drüber nachdenken und auch nochmal vielleicht über den Soundtrack oder die Leute, die auch Barbie besingen und die Songs, die es im Film gibt von Nicki Minaj und Charlie XCX und so weiter und so fort. Barbie ist ja auch für, gerade für die Figuren oder gerade auch in diesem Nicki Minaj featuring Aqua Song. Es geht ja auch ganz viel um diese Girlboss-Ideologie. Also diese Art von, ich würde sagen, und ich verbinde das eben zum Beispiel auch immer mit Figuren wie Beyoncé, also so eine Art Geldfeminismus.
Ja, wobei ich
wo
finde,
man sich selbst ermächtigt über das Hustlen.
Ja, Girlboss-Feminismus ist auf jeden Fall super last season und auch längst überholt. Aber ich glaube auch nicht, dass, also ich finde, ich habe Barbie nicht so wahrgenommen als Girlboss-Feminism. Also Barbie selber ist ja zumindest unsere protagonistische Stereotypical Barbie, hat ja nicht mal einen Job. Also das habe ich viel mehr wahrgenommen als sozusagen ein eher High-Femme-Feminism sozusagen.
Ja, aber also, genau, aber eben in dem, deswegen würde ich auch sagen, dass zum Beispiel die Songs und der Film auch nicht so ganz zusammenpassen, weil die Lyrics in dem Nicki Minaj-Song zum Beispiel sind dann schon so. Ich fand es auf jeden Fall irgendwie interessant, weil ich wollte dich auch sowieso nochmal fragen, so wie feministisch ist denn der Film für dich?
Ja, das ist ein anderer, das ist der Kritikpunkt, als ich eben sagte, auf Platz 2, auf Platz 1 wäre für mich vielleicht die größte Enttäuschung, also der Film war für mich nicht enttäuschend. Ich würde aber sagen, dass ich mir sozusagen, ich wusste schon vorher, nachdem dann so ein bisschen, es wurde ja alles unter Verschluss gehalten und dann kurz vor der Veröffentlichung kamen dann doch einige Kritiken, beziehungsweise viele, viele Tweets vor allem von Leuten, die den Film sehr gefeiert haben und die gesagt haben, wow, was für ein toller Film, irgendwie auch für den Feminismus und für auch die queere Community und so. Und da war ich doch ein Stück weit enttäuscht, weil der Film ja nicht wirklich neue feministische Ideen auf den Plan ruft und auch gerade dieser Monolog von America Ferrera, wo sie dann zu diesem Monolog ansetzt mit diesen ganzen Gegensatzpaaren. Wir müssen als Frau so und so sein, aber auch so und so, aber auch so und so und immer sexy, aber auch ihre Mami und so.
Ja.
Oder was sagt sie, ihre Mami, but never their mom oder so. Und das ist ja, gerade wenn man sich in der feministischen Bubble irgendwie da irgendwie konsumiert, dann sind das ja gerade diese Gegensatzpaare, was man irgendwie schon zum tausendsten Mal dann hört.
Ja.
Dann habe ich aber wiederum gedacht, naja, gut, aber viele Leute haben es vielleicht noch nicht gehört, ich weiß es nicht. Da war ich so ein bisschen zwiegespalten. Also wirklich neue Ideen oder neue Impulse hat der Film da jetzt nicht geliefert, aber sicherlich ist die Message, die der Film, Sponsor oder nicht Sponsor, ist die Message doch eine gute und richtige und wichtige, wie ich finde, die dieser Film transportiert. Am Ende hat dann irgendwie das Geld von Mattel zumindest dabei geholfen, vielleicht eine gute Message zu mehr Leuten zu bringen, auch wenn sie nebenbei mehr Barbies verkaufen, okay. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Oppenheimer vergleiche, da ist die Message bei mir, also wenn ich mir überlege, was bleibt da eigentlich hängen, das ist viel verheerender, was dieser Film rübergebracht hat. Springen wir ein bisschen, aber ich meine, wir sind ja hier auch, um das irgendwie zu vergleichen, ein Stück weit, auch die beiden Filme vielleicht miteinander. Und was ich halt schon krass finde, ist, dass wir leben in einer Zeit, in der Atomwaffenstaaten ihre Arsenale aufrüsten und Abrüstungsverträge aufgelöst werden und Putin nukleare Drohungen einsetzt, ja. Und da wäre jetzt der Film ja doch eine Chance gewesen, den Fokus eher darauf zu legen, was für eine existenzielle Bedrohung Atomwaffen sind. Und auch an die verheerenden Auswirkungen von damals ja zu erinnern, ja. Und stattdessen, und da bin ich mir sehr bewusst, dass dieser Film bestimmt nicht so wahrgenommen oder vielleicht auch nicht mit dieser Intention gemacht wurde und vielleicht auch eine andere Message verfolgt hat, aber am Ende ist der Film trotzdem für mich doch in die Falle einfach einer totalen Glorifizierung irgendwie getappt. Und ja, also Oppenheimer wird irgendwie als zerrissener Mensch dargestellt. Aber irgendwie, also der dann ja auch tadert irgendwie damit, was er da getan hat. Aber am Ende bleibt bei mir trotzdem hängen, dass die Atombombe ja als Abschreckungswaffe irgendwie schon funktioniert hat.
Ja.
Und da denke ich mir, okay, was ist jetzt hier irgendwie schlimmer? Also warum wird darüber nicht mehr geredet? Und warum wird darüber geredet, dass Barbie so kapitalistisch ist?
Ja, da hast du recht, wahrscheinlich, weil ich glaube, der Film Barbie bietet, ich muss jetzt ein paar Gedanken mal sortieren, weil ich eigentlich auch zu Barbie noch ein paar Sachen sagen will, aber wir können ja auch nochmal auf Barbie zurückkommen.
Ja, sorry, ich habe jetzt
Ich glaube, Barbie bietet diese Lesarten oder Interpretationen oder auch, wie du sagst, Message irgendwie auch einfacher an. Ich glaube, deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen, also das wäre so ein erster Grund, der mir einfällt, warum es vielleicht zugänglicher ist, sich mit Barbie zu befassen, weil das ganze Setup ja auf eine gewisse Weise schon metaphorisch aufgeladen ist.
Ja,
Herr Oppenheimer, hast du recht, ich glaube, ich habe mir da auch viel drüber Gedanken gemacht. Am Ende, bei mir läuft das so unter diesem alten Thema Täter-Opfer-Umkehr oder Täter-Opfer-Film, über wen wird hier eigentlich gesprochen? Und ich glaube, da diesen Punkt kann man auch auf jeden Fall machen, weil natürlich damals schon hunderttausende Leute gestorben sind, gleichzeitig aber natürlich das ist ja das Narrativ der Amerikaner grundsätzlich, dass die Atombombe Millionen Leben gerettet hat. Erstmal amerikanischer, weil dadurch die Japaner, die ja angeblich niemals aufgegeben hätten, massenweise amerikanische Soldaten umgebracht hätten. Und andererseits eben auch das Vorhandensein von Atombomben ja immer wieder aus der Schublade gezogen wird, eben um verargumentieren, warum die Welt aber grundsätzlich nicht oder die Großmächte sich nicht militärisch angreifen. Und diese Perspektive wird natürlich auf gewisse Weise, ich würde sagen, so ein bisschen differenzierter, als ich das zum Beispiel auch schon in anderen Netflix-Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg gesehen habe, aufgeführt von Oppenheimer. Also ich merke so, oder ich meine herausgehört zu haben, schon so anklingende Kritik, auch an diesem Narrativ. Aber er stellt es eben auch nicht grundsätzlich in Frage. Und da bin ich auch wieder bei dem, was ich vorhin meinte, mit Gemeinsamkeit der beiden Filme. Ich bin mir auch sicher, dass das Militär einiges bei dem Film mitzureden hatte. Es gibt ganz interessante, das klingt vielleicht ein bisschen nach einer Verschwörungstheorie, aber es gibt es gibt ganz interessante Artikel auch über den sogenannten militärischen Entertainment-Komplex oder so ähnlich, wird er dann im Amerikanischen genannt, weil ja ganz hinlänglich bekannt ist, dass ganz viele Militärfilme, wo es am Ende auch darum geht, dass man an Verschlussdokumente rankommt und so weiter und so fort, vom Militär mitgesponsert werden, wie zum Beispiel Top Gun. Weswegen das Militär in fast allen Filmen, glaube ich, noch positiver wegkommt als vielleicht sowieso durch den amerikanischen Patriotismus. Und ich nehme mal an, dass in gewisser Weise auch bei dem Oppenheimer Projekt von Nolan das Militär nicht ganz außen vor gewesen sein wird. Anyway, und deswegen glaube ich am Ende, ohne jetzt zu behaupten, dass das der Sponsor des Films gewesen wäre, was zu weit führen würde, aber deswegen fand ich eben beide Filme doch sehr gleich, weil ich mir gedacht habe, aha, das sind also zwei Filme, die in gewisser Weise vorgeben, subversiv zu sein oder alternative Geschichten alternativ zu erzählen zum bisherigen vorherrschenden Narrativ, aber systemisch ist das halt nur bis zu einem gewissen Punkt möglich, wenn es am Ende um Großprojektfinanzierung geht. Und das fand ich sehr ähnlich bei beiden Filmen.
Das hast du sehr, sehr gut beobachtet, ja. Ja, das stimmt absolut. Ja. Aber ich finde schon, also nochmal kurz einen Satz zu Oppenheimer, ne? Das muss man erstmal bringen. Über 200.000 oder so Menschenleben werden mit einem Wimpernschlag von den Bomben ausgelöscht, Tausende mehr von den Langzeitschäden getötet, Städte und Kultur unwiederbringlich zerstört, Menschen, die der Strahlung in der Testphase ausgesetzt waren, sind über Generationen traumatisiert, krank, Umwelt, katastrophal geschädigt. Und dann machst du einen Film über das Thema und zeigst 3 Stunden lang den Dude, der sich die Bombe ausgedacht hat. Also das muss man sich wirklich einmal aus der, also es ist sehr zugespitzt formuliert, ja klar, und vieles auch Handwerkliches am Film fand ich sehr beeindruckend. Aber einfach diese bewusste Entscheidung, gerade aus diesem Blickwinkel die Geschichte zu erzählen. Ja, Christopher Nolan, ist der überhaupt Amerikaner? Der ist doch Brite, oder?
Das will jetzt einmal kurz, das sollten wir mal kurz recherchieren.
Ja, ich recherchiere das mal parallel. Aber trotzdem, es wäre im Rahmen des Möglichen gewesen, da auch einen anderen, sich über einen anderen, über einen anderen Blickwinkel diesen Film zu erzählen. Und ich gucke gerade, ja, er ist britisch-US-amerikanischer Filmregisseur. Er ist auf jeden Fall in London geboren. Anyway, so oder so, das ist, ich meine, dieses Thema hatten wir auch schon öfter. Warum muss jetzt wieder dieser immer wieder gleiche sozusagen Erzählrahmen geschaffen werden, aus immer wieder der gleichen Perspektive. Aber hier finde ich es echt besonders hart, dass du einfach keine einzigen japanischen Menschen, das ist ja eine sehr bewusste Wahl. Ja. Und ich glaube, der Film denkt halt, dass er das ja irgendwie dann vermittelt über, weiß ich nicht, das Grauen, was sich in Cillian Murphys Gesicht abspielt oder, ich weiß nicht, über seine, dass das ja alles gar nicht ausgesprochen oder gezeigt auch buchstabiert werden muss. Das ist ja wahrscheinlich alles so eine bewusste Wahl gewesen. Und ich finde aber, es war die falsche. Also das ist einfach ein Schlag, finde ich, ins Gesicht aller Menschen, die da ums Leben gekommen sind oder Menschen verloren haben oder alles verloren haben.
Ja, verstehe ich total. Ich glaube, das sehe ich insofern, ja, so wie du, und doch ein bisschen anders, weil ich würde sagen, dass der Film am Ende dann in dem Film selbst nicht die Opfer zeigt. Das finde ich insofern fast konsequent, weil ich glaube, das Grauen lässt sich am Ende gar nicht schildern. Das ist ja auch die alte Frage bei Filmen über den Holocaust zum Beispiel. Bei dem Film über Shoah oder so. Wo ja auch die Frage, oder wie heißt der? Ach, müsste man jetzt nachgucken, das ist jetzt echt ein bisschen dünn. Wo aber auch der Filmmacher gesagt hat, dass Grauen ist am Ende eh nicht zeigbar und deswegen ist es auch nicht zu zeigen. Also es ist ein Gebot, das nicht zu zeigen.
Das finde ich gar nicht.
Und gleichzeitig glaube ich sozusagen, am Ende, deswegen würde ich die Frage eher daran machen, macht man überhaupt so einen Film? Also nicht zeigt man das in dem Film über Oppenheimer, sondern ist es überhaupt richtig, diesen Film zu produzieren? Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß nicht, ob ich es ganz verstanden habe. Ich glaube trotzdem, dass es ein Film, also natürlich, klar, wird man je beim Schauen eines Filmes empfinden können, was ein Opfer der Atombomben empfunden hat. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, es hat auf jeden Fall einen Film gegeben, der dieses Grauen irgendwie annäherungsweise transportieren kann. Ich denke auch an andere, weiß nicht, Antikriegsfilme. Ich denke an Apocalypse Now oder so oder Deer Hunter, die das durchaus schaffen. Wie kommen wir jetzt wieder zurück zu Barbie.
Vielleicht können wir uns bei Oppenheimer noch kurz aufhalten. Ich würde nämlich auch noch sagen wollen, also ich finde nämlich schon dieses ganze, also ich muss schon sagen, dass diese ganze Atombombenthematik oder Kriegsthematik, ich finde die schon, das ist am Ende vielleicht eine Frage an dich, ob du die als männlich empfindest, aber es fasziniert mich schon wahnsinnig. Also wie viele Abende ich schon verbracht habe auf Wikipedia, um mir einen Artikel durchgelesen habe über die Ohio-Klasse, diese U-Boote, die irgendwie mit einem Atomschlag 16 oder 20 oder wie viele Großstädte auf immer auf einmal ausradieren könnten auf einen Schlag. Dass der Mensch dazu fähig ist, es ist schon ein wahnsinniges Faszinosum. Deswegen kann ich auch schon nachvollziehen, dass man das ergründen möchte, irgendwie filmisch. Also mit einer Art von Überwältigungskino fällt mir jetzt gerade ein, diese Überwältigungsmaschine, diese Höllenmaschine, das Ende der Welt, sagt er eben auch, oder er bezeichnet sich ja als Destroyer of Worlds, erfinden kann. Also das ist schon irgendwie, dass das auch Menschheit ist gleichzeitig.
Hm. Ja, das, was ich auch total fasziniert, was bei mir total hängen geblieben ist, ist, als sie dann mitten sozusagen im Entwicklungsprozess sind und an die Stelle kommen, wo sie sich fragen, ob es die Möglichkeit eigentlich gäbe, dass es zu einer Kettenreaktion kommt, sozusagen, dass dann eine Explosion so lauter weitere Explosionen verursacht und man quasi mit einer Atombombe dann die ganze Welt auslöscht auf einmal.
Ja. Genau, wo am Ende die Auflösung ja dann im Film wieder ist, dass das nicht passiert, aber auf gewisse Weise metaphorisch ja eben doch. Und das.
Naja, und dass du dir vorstellst, dass die Menschen ja aber trotzdem das entwickelt haben mit irgendwie diesem Restzweifel, ob das nicht doch. Also weißt du, dass es Menschen gibt, die das entwickelt haben in dem Wissen, dass das vielleicht doch passieren könnte, auch wenn sie irgendwie ermittelt haben, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Aber
ja.
Doch, also ich finde das auch wahnsinnig faszinierend. Ja. Aber irgendwie eben hat der Film das für mich trotz der Bildgewalt und des Soundtracks und auch Cillian Murphy nicht so richtig vermittelt. Ich hatte einen tollen, und das sage ich jetzt auch wieder für beide Filme, weil ich jetzt auch gar nicht das alles so irgendwie negativ darstellen möchte, sondern ich hatte zwei tolle Kinoerlebnisse.
Ja, genau, also das würde ich auch, ich glaube, vielleicht sind wir jetzt zu sehr in der Kritik. Ich weiß bei beiden Filmen nämlich auch absolut das, was ich daran mochte. Und ich finde auch, dass zum Beispiel der Film schon, also obwohl ich vielleicht ein bisschen dachte, ist der Film vielleicht doch so ein bisschen weniger ambitioniert von Nolan als normalerweise, weil es ja am Ende vielleicht für seine Verhältnisse dann doch ein sehr stringentes, also fast stringentes Courtroom-Drama war über weite Teile. Fand ich dann schon, dass man sehr viel machen kann mit auch den Metaphern von Spaltung und Fusion. So sind ja auch die Kapitel überschrieben in den verschiedenen Zeitebenen. Oder eben was du gerade sagst, dieses Motiv der Kettenreaktion. Oder man würde heute auch bei vielen Themen nämlich sagen, Pfadabhängigkeiten. Also kann man eigentlich Entwicklungen aufhalten, die einmal angestoßen worden. Ich glaube, da konnte ich schon irgendwie so viel abgewinnen. Ich mochte auch Cillian Murphy. Ich fand den diesen wahnsinnigen All-Star-Cast hingegen irgendwie insgesamt ziemlich nervig. Das waren mir viel zu viele Leute, die ich kannte, weil wirklich in jede Nebenrolle noch mit irgendjemandem besetzt war, wo man dachte, das ist also ein schlecht geschminkter Gary Oldman. Das ist also der. Das war mir irgendwie ziemlich viel zu viel. Und dann, das wollte ich eigentlich noch sagen, dennoch würde ich zum Beispiel sagen, am Ende die Frage, die der Film stellt, vielleicht auch diese Frage nach der Verantwortung oder die Frage nach der Zwangsläufigkeit der Bombe, das haben dann doch irgendwie andere Stücke. Und da fällt mir zum Beispiel ein Dürrenmatt, die Physiker, irgendwie deutlich besser gemacht. Das war nämlich so mein Faszinosum-Stück aus meiner Schulzeit, das weiß ich noch, die Physiker. Ich habe das verschlungen und habe das jetzt mir auch nochmal so in Teilen durchgelesen und dachte, so ist es dann doch. Also da kommt Nolan nun wirklich nicht ran, also an die Betrachtung dort, weil nämlich dort, ich weiß nicht, ob du das auch noch ein bisschen parat hast, da geht es ja um drei Physiker in der Anstalt und dann wird nämlich auch klar irgendwann, dass das, dass der eine Möbius heißt, der hat eine Erfindung gemacht und irgendwann ist klar, das ist quasi, also es wird nicht ausgesprochen, aber es muss die Atombombe sein und es gibt noch drei andere Physiker, glaube ich, und die sind aber eingeschleuste Agenten und wollen am Ende nämlich sozusagen ihn dazu bringen, das zu gestehen, irgendwie so. Und am Ende, das finde ich dann so schlaue Sätze in dem Satz, geht es nämlich darum, dass, ich glaube, Möbius selber sagt, so ein Satz wie, was gedacht werden kann, wird gedacht werden, irgendwann mal. was irgendwie so ein toller Satz ist, weil das nämlich sagt, am Ende alles wird da sein und wenn er es nicht erfindet, dann erfindet es irgendwann jemand anderes. Also ich finde so diese Zwangsläufigkeiten von Wissenschaft oder von menschlicher Entwicklung, die sind dort irgendwie nochmal deutlich interessanter aufbereitet. Und ich habe mich nämlich gefragt, welche Haltung hat denn eigentlich der Film von Nolan zu dieser ganzen Thematik und hab dann am Ende so gedacht, ja, so eine richtige Haltung nimmt der Film vielleicht auch gar nicht ein, vielleicht windet der sich auch um eine Haltung drumherum und erzählt so ein bisschen von diesem ganzen Kommunismus-Thema und von dieser ganzen dunklen McCarthy-Zeit und blendet dann aber die Opferperspektive aus und das schien mir am Ende vielleicht würde ich sagen inkonsequent, weil mir hat die große Haltung zu irgendwas gefehlt. Das war vielleicht deswegen so ein bisschen unbefriedigend insgesamt, obwohl ich glaube ich doch auch immer wieder in den nächsten Nolan-Film auch gehen werde.
Ja,
also ich gucke mir das schon gerne an.
Ja, stimme ich dir total zu, aber ich glaube die Kritik aus Folge 11, wie ich ja eben nachgeguckt habe zu Tenet, die,
Still stands.
Ja, also tolles Kino auf jeden Fall, aber die Figuren sind einfach sehr flach und da ist Oppenheimer, finde ich, jetzt schon ein, sag ich mal, facettenreicherer, greifbarer Mensch geworden, weil es aber auch die Hauptfigur ist und alle drumherum, also ich muss echt auch ein bisschen lachen über diese, oder nein, eigentlich tun sie mir leid ein bisschen, die tollen Schauspielerinnen, die als seine, ja, Frau und Geliebte gecastet wurden, ja. Also insbesondere Emily Blunt, die undankbare Rolle bekommen hat einer, also ich habe mich wirklich gefragt, was soll ihre Persönlichkeit sein, dass sie raucht und immer ganz aufgeregt ist, raucht und trinkt und irgendwie eine ungeduldige Mutter ist.
Ja, Frau halt.
Das ist irgendwie ihre Rolle. Und ich glaube, und das Traurige ist, dass ich glaube, dass er sich schon...
Frau Nummer zwei.
Das Traurige ist, dass ich glaube, dass er sich schon versucht hat an einer komplexen Frauenfigur. Ich glaube, der hat sich gedacht, die zeige ich jetzt mal ein bisschen mehr, ja, die Frauen in seinem Leben. Und da caste ich auch mal richtig gute Schauspielerinnen. Und ja, gut, am Ende ist leider nichts bei rumgekommen.
Ja, das stimmt total. Also Frauenfiguren bei Nolan-Filmen kann man wirklich... leider vergessen. Das ist wirklich tragisch. Und du hast gesagt, man hat Oppenheimer, das würde ich auch gerade nochmal sagen wollen, du hast gesagt, man kann Oppenheimer besser greifen, das stimmt. Aber so richtig habe ich auch gedacht, wer ist denn dieser Mann eigentlich so wirklich? Also er ist irgendwie zerrissen, aber es gab dann irgendwie auch so richtige corny, zum Teil Beautiful Mind Vibes zwischendrin, wo er dann irgendwie so an die Tafel geht sofort und dann kommt jemand rein und man kann nichts lesen und dann von weitem, ja, brillant.
Ganz
und dann
schlimm,
war ja auch
corny Vibes, apropos, fand ich auch ganz schlimm, Matt Damons Figur.
Ja.
Der war so, ja, der...
Guck.
Ja.
Aber das Militär, das ist ja meine Theorie, das Militär, das ist dann doch irgendwie, ach, da sind ja auch lustige Leute mit dabei. Am Ende kommt der General nämlich sehr gut weg, denn er ist nämlich in den Verhören später einer der Leute, die auf jeden Fall integer sind.
Ja, der kommt sehr gut weg.
Die sind integer und das ist auch nochmal so ein Punkt, was nämlich Nolan aufmacht am Ende, finde ich, das ist noch der letzte Punkt vielleicht, den ich hier auf jeden Fall noch anbringen wollen würde. Am Ende finde ich, dass Nolan die Schuld entweder den Institutionen gibt oder aber der Politik, weil das sind nämlich die Unlauteren, nicht die Wissenschaftler, die sich am Ende nicht dagegen entschieden haben und nicht andere Beteiligte, sondern es sind dann doch die böse Politik, die da oben. Und das fand ich dann irgendwie auch ein bisschen unangenehm. Also zum Beispiel Gary Oldman ist ja auch nur eine Karikatur von Präsident. Das fand ich fast billig für Nolan-Verhältnisse.
Ja.
Und habe mich gefragt, okay, und fand das aber andersrum gesagt, das war ja auch so der Überbau der Folge oder das, was wir eigentlich die ganze Zeit versuchen, nochmal so rauszufinden. Das ist auch sehr zeitgeistig, ja. Also diese Kritik an den Institutionen oder an den demokratisch gewählten Institutionen und Politikern. Fand ich sehr auffällig. Das hat mir eigentlich mit am übelsten aufgestoßen. Aber das hat mich sehr irritiert. Genau. Ja, und Oppenheimer selbst wie gesagt, so richtig verstanden habe ich nicht, was der eigentlich geleistet hat. Er hat irgendwas für, da habe ich, hätte ich auch gedacht, dass Nolan uns das sehr viel mehr noch ins Gesicht reibt, wie Quantenphysik funktioniert. Das war vielleicht auch ganz gut von ihm, dass er das nicht so sehr getan hat. Deswegen vielleicht auch gar nicht einfach zu beschreiben, welche Leistung eigentlich Oppenheimer gebracht hat. Aber er war für mich eigentlich auch zwischendurch wie so eine Art Ocean's 11 George Clooney, der so seine Truppe assembled hat vor allem.
War er ein guter Projektmanager oder war der irgendwie,
ja, war ein super PM,
hat der
genau.
gute Leute rekrutiert? Also so, ja.
Der konnte super Gantt-Charts machen. Ja, keine Ahnung.
Der hat einfach seinen Scrum Master schon früh gemacht.
Ja, wie immer am Ende irgendwie Überwältigungskino oder der Versuch dessen, auch mit der Musik, die dann so durchgehend dröhnt. Und dann doch immer wieder, finde ich am Ende doch bei diesen Filmen gut. Ich mag, das will ich nochmal sagen, ich mag, dass Nolan es schafft, Leute ins Kino zu bekommen.
Ja, ich finde es sehr gut, dass du das jetzt nochmal ansprichst und vielleicht, dass wir auch auf diesem Punkt enden mit der Kritik, obwohl ich jetzt auch nicht das Wort abschneiden möchte. Aber ich glaube, wir haben schon sehr viel gesagt, auch inhaltlich zu den beiden Filmen. Ich hätte dir jetzt nämlich auch die Frage gestellt, oder das ist auch das Fazit, womit ich so ein bisschen rausgehe. Es macht mich glücklich, dass Menschen gerade durch Barbenheimer so viel ins Kino gegangen sind. Vielleicht die Frage an dich auch zum Abschluss langsam kommend. Denkst du denn, dass Barbenheimer jetzt eine Art Wende fürs Kino darstellt oder dass es in Zukunft auch wieder mehr Leute ins Kino holt? Oder glaubst du, das war jetzt so ein One-Hit- oder Two-Hit-Wonder?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann das vielleicht so beantworten, dass ich diese Hoffnung auch in einigen Artikeln gelesen oder habe anklingen hören und ich kann die fast nicht nachvollziehen. Also ich bin da sehr, ich will auch nicht mal sagen pessimistisch. Ich denke einfach, dass das Kino in Zukunft weiter viel stärkeres Nischendasein haben wird. Nicht Film, aber Kino. Und auch die Programmkinos sich im Grunde sehr stark überlegen werden müssen, wenn sie es nicht schon tun, sich wie zum Beispiel die York-Kinos zusammenzuschließen, zu verbänden, um überhaupt noch Vertriebspower auf die Beine zu bekommen. Also ich glaube, es wird schon, das Kino wird eine Nische besetzen mit einem sehr schweren Stand und das viele Filmerlebnisse werden weiter bei Netflix und Co. stattfinden. Das war jetzt nicht so eins zu eins deine Frage, aber so, das wäre so der Aspekt, der mir auf jeden Fall daran einfällt. Und das ist vielleicht auch nochmal der zweite Punkt. Vielleicht hat dann das Kino eine Chance, wenn es sehr stark oder hat es aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Chance, wenn es sehr stark auf solche Events und Happenings setzt, indem es irgendwie mehr ist als das, was man eben von zu Hause auf der Couch haben kann, indem es irgendwie ja Gruppenerlebnisse anderer Art schafft, was irgendwie auch wieder passt zu diesem ganzen Gamification-Ansatz, das fällt mir nochmal so im Orbit ein, oder generell Eventisierung von allem. Ja, aber dieses kontemplative, still in einem Programmkino sitzen, ich glaube, vor und nach Barbenheimer zugleich, das ist, und ich sage das relativ wertfrei, das ist eine Rezeptionsform, die immer stärker in der Nische rücken wird. Wie siehst du es denn?
Und ich hoffe, dass die Studios verstanden haben, dass die Leute einfach Bock hatten auf was Neues. Weil ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, warum Barbenheimer und warum auch diese beiden Filme jetzt so viel geschaut wurden. Es waren halt endlich mal wieder Blockbuster, die nicht der 324.000. Marvel Cinematic Universe Sequel-Film
interessant.
Waren. Ich glaube, ja.
Interessant, dass du das sagst, weil, oder das, interessant, dass du das sagst, nicht du. Weil ich nämlich nur gelesen hatte, ich gucke mir die Filme tatsächlich fast gar nicht an. Oder eigentlich sonst nur, um irgendwie mir Gedanken über den Überbau oder die Meta-Erzählung dieser Filme zu machen. Und nicht, weil ich sie.
Natürlich.
Ja, weil sie
ich
was.
Ich gucke das nur ironisch.
Nein, nicht ironisch, aber weil sie was aussagen, weil sie was aussagen über Gesellschaft. So, das ist irgendwie das Interessante dann irgendwie daran. Dass die Filme, die es dieses Jahr gab von Marvel, wohl sehr oft auch schlecht besucht waren.
Zum ja, aber ich glaube wirklich, ich bin davon total überzeugt, dass das einfach das Spiel zu weit getrieben wurde. Mhm. Dass die haben irgendwie da eine Cash-Cow gesehen, die sie gemolken haben ohne Ende. Und auch die größten MCU-Fans haben doch irgendwann keine Lust mehr, sich das Gleiche immer wieder aufgewärmt anzuschauen. Und ich glaube, das hat auch zu einer gewissen so, ja, Saturierung oder auch einfach zu einer, ja, zu einem Desinteresse geführt, letztlich bei den Leuten immer wieder das Gleiche aufgetischt zu kriegen. Und ich glaube, es war auch schon auch sozusagen das frische Neue. So, ah, da sind Blockbuster, die sind irgendwie, sicherlich kann man da, haben wir auch schon drüber gesprochen, auch irgendwelche Gemeinsamkeiten finden. Aber es sind erstmal grundverschiedene Riesen-Blockbuster, die sehr unterschiedliche Bedürfnisse auch bedienen und die nicht aus einem Franchise entsprungen sind, wo ich ganz neue Figuren vorgesetzt bekomme mit neuen Plots. Und das ist, glaube ich, schon, ich hoffe sehr, dass das auch so ein bisschen ein Weckruf war.
Ja.
Und ansonsten kann ich auch noch empfehlen zu diesem Thema einen Podcast, den ich mir angehört hatte in der Vorbereitung zu unserer Aufnahme von Zeit und Zeit Online. Ist das eine Blase? Mhm. Und ich glaube, die Folge heißt auch Barbenheimer, bringt Barbenheimer die Wende fürs Kino, und da werden auch ExpertInnen interviewt, unter anderem der, wie heißt der, ein Münchner Kinobetreiber, der Christian Pfeil, und der sagt da wirklich ein paar, finde ich, total interessante Sachen und hat auch ein paar lustige Anekdoten parat, wie zum Beispiel, dass das Popcorn nicht gereicht hat in seinem Kino, weil einfach die, ja, der Ansturm so groß war, oder auch, dass selbst Multiplex-Kinos Probleme hatten, also dass er erfahren hat, dass die quasi, die haben keinen Sirup für ihre Softdrinks nachbestellt bekommen, weil sie einfach nicht mit diesem Besucherandrang gerechnet haben.
Mit dem Besucherandrang, der ja früher auch mal größer war. Das ist ja wie auch nochmal interessant.
Ja, dabei, genau. Ne? Aber man hatte sich eben eingestellt auf, er sagt immer, man vergleicht sowieso nicht mit, man vergleicht eh immer nur 2019, also mit vor Corona. Also ja, das ist einfach rapide bergab gegangen in den letzten 20 Jahren. Und er hat auch noch ein paar spannende Gedanken zum Thema Streaming und Kino und dass das eben sich eigentlich nicht ausschließen muss oder soll und dass es auch für beide sozusagen Seiten total vorteilhaft sein kann, sich da auch mehr zusammenzutun. Mhm. Also warum nicht viel mehr irgendwelche Premieren auch von Fernsehserien, also Fernsehserien sind es ja gar nicht, also von Serien in den Kinos exklusiv zeigen und ja, sozusagen da auch diese letztlich Eventisierung auch mit nutzen. Also man muss sich da, man kannibalisiert sich nicht, sondern man, ja, auch Netflix und Co. müssen sich eben überlegen, nicht mehr nur sozusagen, wie mache ich jetzt irgendwie Aktionäre, wie halte ich den Aktienkurs oben, darüber, dass irgendwie möglichst viel irgendwie über mich geredet wird, sondern auch einfach, dass man echtes Geld halt macht und ja. Also eine Podcast-Empfehlung. Mhm. Und ansonsten ist, glaube ich, mein persönliches Fazit, dass ich hoffe oder glaube, das ist jetzt meine sehr optimistische Prognose, dass es mit dem Kino ein bisschen ist wie mit Zoom, nämlich dass wir jetzt alle verstanden haben, dass Homeoffice und Online-Konferenzen einfach nicht funktionieren und uns allen gar nicht so gut tun und dass es uns viel besser tut, das Haus zu verlassen. Hast du das gelesen, dass auch Zoom, dass selbst bei Zoom jetzt wieder die Leute nicht mehr ins Homeoffice sollen?
Lustig. Das ist ja, wie Mark Zuckerberg, der die Kamera abgeklebt hat.
Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist gerade das Ding. Wir verstehen, wir haben es eigentlich irgendwo schon gewusst. Und jetzt bricht es sich Bahn immer mehr. Wir werden alle wieder unsere Ärsche von den heimischen Stühlen und Sofas runterbewegen und uns wieder mehr ins Büro bewegen und vielleicht ja auch wieder mehr ins Kino. Weil es einfach nicht das Gleiche ist, einen Film zu Hause zu streamen.
Nein, auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, irgendwie zum Thema Homeoffice würde ich, oder zum Thema Zoom würde ich fast sagen, ich merke, ich habe mittlerweile so eine Abneigung gegen diese Zoom-Konferenzen. Ich würde fast sagen, vielleicht ist die Zoom-Konferenz, hat die auch irgendwas Traumatisches auf eine Weise, was die auslöst, weswegen es auch so eine Ablehnung von vielen Leuten dagegen gibt, weil die nämlich einen erinnert an eine Zeit, in der man das machen musste.
Ja, vielleicht interessant.
Das ist nochmal so ein Aspekt. Ja, interessant. Sabrina, abschließend. Georg. Natürlich.
Ja, ich feiere diese Folge. Ich habe Barbenheimer gefeiert und die Filme und das Kino und ich habe mich einfach richtig geil gefreut. Zweimal hintereinander.
Wir haben auch
diese Erlebnisse zu haben.
Natürlich völlig ungerechtfertigterweise keinen einzigen Satz über Ryan Gosling verloren.
Oh, ja, es stimmt. Wie konnte das passieren?
Tragic.
Ja.
Er ist schon auf jeden Fall, ich weiß nicht.
Sehr lustig.
For President. Also es ist schon, es gibt gewisse Rollen, die sind einem einfach so auf den, die füllt er so gut aus, das beeindruckt mich dann auch doch immer wieder. Und Margot Robbie war offensichtlich, ich fand sie auch wirklich sehr überzeugend. Sie waren sehr gut gecastet, beide in den Rollen.
Ja, ja, das fand ich auch.
Und wir müssen auch im Nachgespräch nochmal so ein paar beste Lines zitieren, weil es war schon wirklich sehr viel Lustiges mit dabei.
Für heute würde ich sagen, es war Kinnaff.
Ja. Ja, gute Kennergy.
Keep it up.
Keep it up. Jetzt haben wir normalerweise noch unsere Rubrik.
Filmsnack. Ja, ich mach's ganz kurz. Geht in den Zoopalast. Weil wir sind ja beim Thema Filmsnack. Wir sind jetzt beim Thema, wir gucken den Film. Wir gucken nicht den Film zu Hause. Genau. Wir gucken den Film nicht zu Hause. Es geht also nicht um Filmsnacks, die man sich selber im Supermarkt kauft.
Nein.
Geht ins Kino, geht in den Zoopalast, geht in Saal 1. Kauft euch ein Ticket, macht die paar Euro extra locker, wenn ihr könnt. Okay. 17 Euro oder so kostet das Ticket oder 18. Und lasst euch am Platz bedienen. Bestellt euch ein paar Gemüsesticks oder vielleicht auch einfach Popcorn. Und genießt mal wieder ein richtig tolles Filmerlebnis.
Ja, macht das. Die Filme laufen, glaube ich, beide sicherlich noch mindestens ein halbes Jahr, nehme ich mal an, so bei dem Erfolg.
Oder bis 2028.
Ihr habt also auf jeden Fall, genau. Ihr habt noch genug Zeit. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da für euch in 2 Wochen zum nächsten Film. Sabrina, hat Spaß gemacht?
Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Bis zum nächsten Mal.
Genau.
Danke fürs Zuhören.
Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.